Vor etwa 98 Jahren, am 24. März 1916, stand der damals 47-jährige Universitätsprofessor für Anatomie Julius Dandler offenbar genau hier auf dieser Rampe, wo genau das Rednerpult stand, habe ich nicht herausbekommen, um den Mitgliedern der Gesellschaft der Ärzte das Thema Krieg und Bevölkerung nahezubringen. Der Erste Weltkrieg dauerte damals schon etwas mehr als 1,5 Jahre und viele Zeitgenossen erwarteten sein Ende so oder so, Siegfrieden oder Niederlage. Die Situation in der Bevölkerung des Hinterlandes war jedenfalls furchtbar geworden. Doch hören wir Dandlers Worte gesprochen in diesem Saal. Der Krieg ist eine der zahlreichen Manifestationen des Lebens, eine monumentale Zusammenfassung des vieltausendfältigen Kampfes ums Dasein. Damit spielte Dandler auf den damals virulenten Sozialdarwinismus an, um sich aber sofort den Ärzten mit den Worten zuzuwenden, weil die Ärzte nicht nur berufen sind, die durch den Krieg gesetzten Wunden nach Möglichkeit zu heilen, Erkrankungen und Seuchen zu verhindern, sondern weil sie auch verpflichtet sind, sich über die biologischen Veränderungen der Gesamtbevölkerung klar zu werden. Hier spricht der Arzt Dandler und der zukünftige Bevölkerungspolitiker. Als Wissenschaftler und Arzt hatte er sich schon vorher geärgert, dass man wissenschaftliche Expeditionen ausgerüstet habe nach Indien, nach dem Balkan, um Seuchen zu studieren. Und jetzt, wo die Seuche im eigenen Land bzw. unter den eigenen Soldaten wütet, Zitat, wird die Bekämpfung als rein bürokratische Angelegenheit behandelt. Er beklagte, dass viele Ärzte im Feld schon an Flecktyphus gestorben wären. In seinem Vortrag sprach Dandler natürlich alles an, was damals relevant war. Der Geburtenrückgang, weil die zeugungsfähigen Männer an der Front wären, die erhöhte Säuglingssterblichkeit, die Unterernährung der Bevölkerung und die Nahrungsmittelknappheit, ebenso wie den erhöhten Alkoholmissbrauch. Hier sei ein kurioses Beispiel eingefügt. Dandler hatte um 1912 eine neue Methode der Konservierung von anatomischen Präparaten entwickelt, mit Zucker. Ähnlich schrieb er, wie die Hausfrauen Früchte konservieren, um dann im Weltkrieg diese Art der Zuckerkonservierung einzustellen. Im Vortrag hier im Saal sind allerdings auch alle zeitbedingten Thesen erörtert worden, über die man heutzutage sozusagen, Anführungszeichen, nicht sprechen darf. Von der Rassenmischung bis zur Unterdrückung der menschlichen Minusvarianten im Hinterland. Die Rassenmischung bzw. Rassenhygiene würde durch Truppenverlegungen bzw. durch Flucht aus Kriegsgebieten, etwa Galizien, heutige Ukraine, entstehen können, wobei Dandler zu bedenken gab, ob Reinzucht auch bei Menschen ein für die Rassentüchtigkeit besonders wichtiges Element ist oder nicht. Dandler fühlte sich stets als Arzt, hat doch bei seiner Antrittsvorlesung 1910 über Anatomie und Klinik die Anatomie als Dienerin innerhalb der Medizin, also der Klinik, bezeichnet, mit dem berühmt gewordenen Satz, wenn operieren logisch handeln heißt, dann ist die anatomische Erkenntnis eine unumgängliche Prämisse dieser Handlung. Diesem Gedanken folgend und gerade in der Kriegszeit verfasste er im Herbst 1915 das Buch Topografische Anatomie dringlicher Operationen. Basierend auf älteren Vorlesungen bemerkte er mit akademischer Nonchalance, dass er das Buch an einigen Abenden diktiert hätte. Blenden wir in das Jahr 1914 zurück. Dandler wurde am 1. August zum Regimentsarzt ernannt und rückte in das Garnisonsspital, gleichsam hinter dem Josephinum, ein, da er unabhängig vom Krieg schon am 26. Juni, das Attentat von Sarajevo war zwei Tage später, zum Dekan gewählt worden war. Es ergab sich aber für ihn gleichsam eine berufliche Konfliktsituation, die nach längeren Interventionen seitens des Ministeriums Unterrichten, Landesverteidigung und der Universität dahin gelöst wurde, dass Tandler sein Amt als Dekan antreten konnte. Seine gesamte Amtszeit dauerte letztlich 3 Jahre, was Tandler den Namen Kriegsdekan eingebracht hat. Der Hintergedanke war es, einen Theoretiker zum Dekan zu haben, da man die Praktiker im Krieg anderweitig zu brauchen glaubte. Die Umstände seiner Wahl legen den Gedanken nahe, dass Tandler damals schon Teil des, wenn Sie diesen Ausdruck gutieren, Machtdispositivs war. Er war wissenschaftlich, universitär und militärisch verbunden und hat über verschiedene Militärpersonen hin bis zum Kriegsminister Alexander Kobatin seine Verbindungen gehabt. Tandler nutzte die Zeit als Kriegsdekan, um über die Reform des Medizinstudiums nachzudenken. Dies zog sich über Jahre hin. Sein Hauptangriffspunkt und die maßgebliche Kritik galt allerdings dem Gymnasium, wobei zu fragen ist, ob seine persönlichen Erfahrungen, er war ja zweimal durchgefallen im Gymnasium, mitgespielt haben. Was das eigentliche Universitätsstudium betraf, stellte er den Praxisbezug in den Mittelpunkt. Er meinte, gewisse Handgriffe etwa sollten schon während des Studiums gelernt und gelehrt werden, nicht draußen in der Praxis von Hebammen und Krankenpflegerinnen. Im Zusammenhang mit Wissenschaft, Medizin und Krieg ist zu erwähnen, dass Tandler Interesse an der zwischen Deutschland und Österreich ab 1915 gegründeten Waffenbrüderlichen Vereinigung zeigte. Nicht nur Militärs waren in dieser Vereinigung, sondern auch Männer der Wirtschaft, vor allem auch Hochschullehrer. Österreich agierte etwas zögerlich, aber doch im Mai 1916 gab es eine Gründungsversammlung und es war auch an eine ärztliche Abteilung gedacht. Vorsitzender dieses ärztlichen Ausschusses war natürlich Julius Tandler. Er bemerkte, dass ärztliche Kunst und Wissenschaft es überhaupt bedingen, dass internationale Beziehungen gepflegt werden, besonders nach Deutschland, wohin Tandler schon wichtige Verbindungen vorher hatte. Die Gründungsversammlung, meine Damen und Herren, fand, Sie werden es erraten, in diesem Saal statt, wobei Tandler hervorhob, dass waffenbrüderlich eigentlich widersprüchlich wäre, da Ärzte ja heilen, und das werden sie weiter tun, und auch das Wort Bruder in dieser Verbindung wird bestehen bleiben. Zum Nachdenken über die neue Studienordnung kam das Nachdenken über die Reform der Ausbildung von Militärärzten. Tandler fand in dem Budapester Direktor der ersten Augenklinik, Emil von Gross, einen Verbündeten und beide richteten eine Denkschrift an Kaiser Karl. Dies zeigt auch, dass Tandler damals an der Jahreswende 1916-17 sicher nicht an ein Ende der Monarchie dachte. Am 30. März 1917 konnten Tandler und weitere 7 Professoren aus Budapest und Wien, darunter auch der berühmte Chirurg Anton von Eiselsberg in Laxenburg, dem Kaiser das Memorandum überreichen. Wichtiger allerdings als die Übergabe dieses Memorandums ist die Vorgeschichte. Tandler hatte eine Audienz bei Kaiser Karl erreicht. Der junge Kaiser, ich darf erinnern, Kaiser Franz Josef war am 21. November 16 verstorben, versuchte verschiedene Änderungen vorzunehmen. So verlegte er etwa sein Hauptquartier und das Armeeoberkommando von Wien nach Baden ins sogenannte Kaiserhaus am Hauptplatz in Baden, ein Gebäude, das heute noch existiert. Dies war am 3. und 4. Jänner 1917. Am 15. Jänner hatte Tandler einen Termin beim Kriegsminister Alexander Kobatin und schon am 29. Jänner 1917 war Tandlers Audienz bei Kaiser Karl. Mit der Badener Bahn angereist, hat sich Tandler bei der Audienz als Sozialdemokrat zu erkennen gegeben, was der Kaiser nicht nur akzeptierte, sondern was ihn zu der Äußerung veranlasste, dass der zukünftige Staat sich viel mehr der sozialistischen Form werde nähern müssen. Der Arzt und Anatom Tandler schätzte den Kaiser schlank und mittelgroß ein, bemerkte aber auch, dass er zu wenig isst und zu wenig schläft. So sehe er nämlich aus. Anfang des Gespräches lästerten Tandler und der Kaiser über die Schnupfen- und Tripper-Doktoren in den entfernt liegenden Garnisonen. Hauptthema war aber die Militärärzteausbildung. Tandler gelang es allerdings auch, das Gespräch auf die Zukunftsprobleme der Gesellschaft und die sozialen Themen wie Invalidität, Ernährungsprobleme etc. zu lenken. Er sprach von der notwendigen Fürsorge. Der Kaiser verwendete natürlich den alten Begriff Wohltätigkeit. Tandler regte die Gründung einer Art Sozialministerium bzw. Ministerium für Volksgesundheit an, was der Kaiser später auch tatsächlich in die Wege leitete, auch wenn er zu Ende der Audienz, offenbar schon etwas ermüdet, zu Tandler meinte, dass seine Frau sich für solche sozialen Sachen interessiere, also die Kaiserin Zita. Eine Art Wunder geschah in diesem furchtbaren Kriegsjahr. Am 1. Jänner 1918 nahm das Ministerium für soziale Fürsorge seine Tätigkeit auf und nach kritischen Diskussionen am 8. August des Jahres das Ministerium für Volksgesundheit. Es waren plötzlich zwei Institutionen da. Tandler wurde nicht Minister, auch wenn ihm etwa der berühmte Maler Karl Moll geschrieben hat, und geben Sie einen Fußtritt und sagen Sie kräftig ja. Viktor Mataja, Volkswirtschaftler und früherer Handelsminister, übernahm die soziale Fürsorge, der Ruthenien, frühere Prager Chemieprofessor Johannes Horbatschewski, die Volksgesundheit. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass in der Ersten Republik unter Ferdinand Hanusch letztlich beide Ministerien in ein Staatsamt für soziale Verwaltung vereinigt wurden. Tandler wurde dort Unterstaatssekretär und Leiter des Volksgesundheitsamtes. Kurz zurück zu Kaiser Karl. Es gab das Gerücht, dass Tandler vom Kaiser eine Art Geheimauftrag erhalten habe, die militärische Lage in der gefährlichen Sonzerfront zu erkunden. Der Kaiser beklagte, dass man ihm nicht die Wahrheit über die Vorgänge an dieser Front sage, er aber über die Kriegsmüdigkeit der Soldaten beziehungsweise auch über das Versagen der militärischen Führung informiert werden wollte. Tatsächlich fuhr Tandler im Juli 1917 an die Sonzerfront, allerdings unter dem Deckmantel seiner Konstitutions- und Konditionsforschungen. Er wollte die Soldaten vor dem Fronteinsatz und nach der Rückkehr, heute würden wir sagen testen, um einerseits seine Konstitutionsforschungen, die er schon jahrelang betrieb, voranzutreiben und andererseits die Resultate dieser Untersuchungen für die Verbesserung künftiger Musterungen zu verwenden oder eben für den Kaiser zu spionieren. Mit auf der Reise waren neben Militärärzten der Internist Karel Frederik Wenckebach und der Psychiater und spätere Nobelpreisträger Julius Wagner-Jauregg. Dies führt auf ein anderes Problemfeld des Krieges, wir haben schon vorher darüber gehört, die Kriegsneurosen, mit denen sich damals auch der Begründer der Psychoanalyse Sigmund Freud beschäftigte. Bald wurde von Kriegsteilnehmern der Vorwurf von falschen bzw. grausamen Behandlungen, elektrischen Folterungen bei Fällen der Neurose und bei Hysterikern aufgezeigt. Da sich die Vorwürfe mehrten und drastische Berichte und Gerüchte in Umlauf waren, wurde unmittelbar nach Kriegsende schon am 19. Dezember 1918 per Gesetz eine Kommission zur Feststellung und Verfolgung von Pflichtverletzungen militärischer Organe im Kriege eingerichtet, laut Tandler ein Beruhigungsgesetz. Man möchte fast sagen, selbstverständlich war Tandler in dieser Kommission, zeitweise auch Sigmund Freud. Es galt, zumindest für Tandler, Wagner-Jauregg quasi reinzuwaschen, zu rehabilitieren. Er war Wagner-Jauregg kollegial verbunden und im Abschlussbericht der Kommission hieß es dann, dass die Persönlichkeit Wagner-Jauregg absolut unantastbar wäre. Zandler mit der Beschäftigung des Volkskörpers, also den Kriegsschäden, vollauf beschäftigt, suchte Wege zur Besserung. Die Folgen des Weltkrieges hatten aber auch bei ihm tiefe Wunden hinterlassen. Dies war aber auch gleichzeitig Motivation, weiterzuarbeiten, in die Politik zu gehen, aber trotzdem an seinem Anatomie-Lehrbuch bis zur Vollendung 1929 weiterzuarbeiten. Allerdings ließen ihn die Kriegserlebnisse nicht los. Er beklagte, dass Talente und Genies im Kriegseinsatz gefallen waren. Andererseits, ein furchtbares Zitat, füttert man in sorgsamer Ängstlichkeit Idioten auf. Dies führte zu der furchtbaren Formulierung vom lebensunwerten Leben von 1923. Dandl hatte in seinem Bereich nie irgendetwas in diese Richtung unternommen, aber die Formulierung war schlimm genug. Wir heutigen wissen, wie die Geschichte im Sinne des Dammbruch-Argumentes in der nationalsozialistischen Zeit weitergegangen ist. Da die Fonds und Finanzierungsmittel der Spitäler von vor 1914 durch den Krieg vernichtet waren, schuf Dandler am 15. Juli 1920 im Sinne der Wiederaufrichtung des Bevölkerungskörpers das Krankenanstaltengesetz, das in Grundzügen heute noch gilt. Es sollte keinen ungedeckten Betriebsaufwand geben. Der Staat und die Länder sollten zu je drei Teilen, die Gemeinden zu zwei Teilen für die Spitäler aufkommen. Im Oktober 1920 musste Dandl aus der Regierung ausscheiden und konnte ab da als Stadtrat für das Wohlfahrtswesen in Wien einen Paradigmenwechsel in der Geschichte des Fürsorgewesens herbeiführen. Die Radikalität dieses Vorgehens war durchaus aus der Dramatik des Kriegsgeschehens abzuleiten. Der Paradigmenwechsel von der Wohltätigkeit zur Fürsorge sollte weltweit Aufsehen erregen, das Rote Wien zum Sinnbild für sozialen Fortschritt werden. Das System beruhte auf dem Recht des Einzelnen auf Fürsorge und der Pflicht der Gesellschaft, diese Fürsorge zu leisten. Um Allerheiligen 1925 sollte auf dem Wiener Zentralfriedhof ein Kriegerdenkmal errichtet werden. Es wurde eine umstrittene Sache, da Dandler seit seiner Jugend seiner Mutter verbunden und dem Muttergedanken emotional verbunden, keinen Soldaten mit Gewehr und Pickelhaube haben wollte, sondern das Denkmal sollte eine um ihre gefallenen Söhne trauernde Mutter darstellen. Nicht alle damals verstanden diese Symbolik oder wollten sie nicht verstehen, und mit ungewohnter Radikalität setzte Dandler die Errichtung durch und wählte auch selber den bekannten österreichischen Bildhauer Anton Hanak aus. An der Rückseite des Denkmals standen damals die Worte »Nie wieder Krieg«. In der austrofaschistischen Zeit nach 1934 wurde die Inschrift entfernt und durch die Worte »Herr, gib uns den Frieden« ersetzt. Meine Damen und Herren, ich will nicht zynisch erscheinen, aber beides hat sich nicht erfüllt. Julius Dandl hat den Zweiten Weltkrieg nicht mehr erlebt, er ist am 25. August 1936 in Moskau gestorben. Ein Jahr vor seinem Tod, von jetzt bald 80 Jahre her, 1935, schrieb Dandl, der in den 30er Jahren weit gereist war, von Amerika bis China, folgende Worte nieder. Europäische Geschichte mag wohl in Europa und in den benachbarten Meeren gespielt werden. Erhaltung oder Vernichtung Europas mag eine Angelegenheit der europäischen Völker sein. Weltgeschichte aber wird gespielt werden am stillen Ozean und an seinen Küsten und wird entscheidend sein für das Schicksal der gesamten Menschheit. Verblendet von den kleinlichen Auseinandersetzungen in Europa sehen die Verantwortlichen nicht, was in den Millionen Völkern Asiens sich vorbereitet. Meine Damen und Herren, erleben wir heute, was damals Dandler prophezeit hat. Ich danke Ihnen.